Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen unseren Gästen Sebastian Hille, stellvertretender Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich hatte bei den Kollegen schon mal ein bisschen rumgefragt, welche Themen heute auf deren Agenda steht. Da wurde mir mehrfach genannt die nationale Sicherheitsstrategie der USA, aber auch so Nacharbeiten zu Israel und China, Besuch des Außenministers und Israel des Kanzlers. Und noch einiges andere, was ich jetzt aber nicht alles aufzählen möchte. Herr Hille hat erstmal das Wort für eine Ankündigung. Dankeschön.
Schönen guten Tag auch von mir. Ich würde vorab zwei, drei Sätze sagen zu einem Termin, der quasi jetzt zeitgleich oder ziemlich zeitnah stattfindet. Ich kann nämlich bestätigen, dass der Bundeskanzler heute um die Mittagszeit in London an einem Gespräch im Format der E3 teilnimmt. Neben dem Bundeskanzler sind auch der britische Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dabei. Im Anschluss an die Unterredung der E3-Staats- und Regierungschefs wird es um ca. 13 Uhr ein kurzes Statement des Bundeskanzlers geben. Und dann folgt eine Arbeitssitzung, an der auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky teilnimmt. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen neben der weiteren Unterstützung der Ukraine in ihrer Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg die gemeinsamen Bemühungen hin zu einem dauerhaften und gerechten Frieden unter Wahrung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine. Soweit dazu.
Gibt es dazu Fragen? Möglicherweise. Das sieht mir im Moment nicht so aus. Dann würde ich mit der nationalen Sicherheitsstrategie der USA anfangen. Frau Brady hat das Wort.
Frau Kate Brady von der Washington Post. Wie reagiert die Bundesregierung auf diese neue Nationalsicherheitsstrategie der USA und wie bewertet die Bundesregierung die angeblichen, ich zitiere so ungefähr, Gefahr eines zivilisatorischen Verschwindens in Europa, was der US-Präsident so geschrieben hat?
Ja. Vielen Dank, Frau Brady. Da sage ich gerne ein paar Punkte dazu. Grundsätzlich gilt, wir teilen die Analyse in vielen Punkten. Unter anderem teilen wir den Grundgedanken, dass wir unsere Sicherheit breit denken müssen. Sicherheit bedeutet auch wirtschaftliche Sicherheit und Verringerung von Abhängigkeiten. Für uns ist allerdings klar, Europa und die USA sind historisch wirtschaftlich sowie kulturell miteinander verbunden und bleiben enge Partner. Die teils kritischen Töne gegen die EU weisen wir allerdings zurück. Politische Freiheiten, darunter auch das Recht auf freie Meinungsäußerung, gehören zu den Grundwerten der Europäischen Union. Diesbezügliche Anwürfe sehen wir mehr als Ideologie, denn als Strategie. In der geopolitischen Analyse teilen wir ebenfalls manche Punkte ausdrücklich nicht. Die Strategie ordnet Russland nicht als Bedrohung ein. Diese Einschätzung teilen wir nicht. Wir bleiben bei der gemeinsamen Analyse der NATO. Demnach ist Russland eine Gefahr und Bedrohung für die transatlantische Sicherheit. Grundsätzlich gilt allerdings, als enger Partner und Alliierter der USA arbeiten wir abgestimmt und vertrauensvoll bilateral und auch multilateral zusammen, insbesondere in der NATO und zur Ukraine. Angesichts der großen sicherheitspolitischen Herausforderungen ist die transatlantische Zusammenarbeit jetzt und in Zukunft von zentraler Bedeutung für unsere gemeinsame Sicherheit. Die Strategie bestärkt uns außerdem in unserem Ansatz, den wir entschieden vorantreiben, nämlich Europa muss sich schnell in die Lage versetzen, die eigene Sicherheit maßgeblich selbst zu gewährleisten. Einseitige Abhängigkeiten müssen abgebaut werden. Auch wirtschaftlich ist Diversifikation das Gebot der Stunde. Soweit unser erster Blick auf diese Strategie.
Dazu gibt es weitere Fragen von Herrn Rusch, Herrn Fechtner und Herrn Jessen. Herr Rusch.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, Herr Hille, dass die USA einen anderen Blick hat auf Russland und sie nicht mehr als unmittelbare Gefahr einschätzt. Und Sie haben auch deutlich gemacht, dass es eine andere Einschätzung gibt von Deutschland und anderen EU-Staaten. Wie erklären Sie sich diese unterschiedliche Einschätzung und welche Auswirkungen wird dies auf das Verhältnis zu USA haben?
Herr Rusch, es ist nicht meine Aufgabe und entzieht sich auch meinen Informationen, das irgendwie einzuordnen, woher das kommt oder wie sich das begründet. Für uns ist klar und bleibt die übereinstimmende Einschätzung im Bündnis mit unseren Partnern, dass Russland die größte Bedrohung für Frieden, Freiheit und Stabilität in Europa ist und Russlands militanter Revisionismus die euroatlantische Sicherheit im Ganzen gefährdet. Alles andere sind Mutmaßungen und Überlegungen, die ich Ihnen überlasse.
Kurze Nachfrage, und das begründen Sie auf Ihre Erkenntnisse sozusagen der Geheimdienste und die militärische Erkenntnisse über hybride Bedrohung, über Angriffe, die es schon gegeben hat.
Was war die Frage?
Also woher Sie diese Sicherheitsbedrohung sehen durch Russland direkt auf Deutschland bezogen und
Auch bei nochmaligem Wiederholen verstehe ich ehrlicherweise nicht. Die Sicherheitsbedrohung Russlands ist doch offenkundig. Russland hat den Krieg zurückgebracht nach Europa durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da braucht es keine weiteren Belege, sondern das ist offensichtlich für jeder Mann und jede Frau.
Herr Fechner. Ach, der, ja, das Hütchen ist nicht weiß, das ist eigentlich unsere Orientierung, aber das müsste eigentlich weiß sein. Und deshalb
ich vielen Dank, Fechner DTS. Wird das Papier auch heute in London eine Rolle spielen?
Herr Fechner, wie das so ist, kann man Terminen, die in der Zukunft liegen, nicht vorgreifen. Das werde ich auch heute nicht tun. Grundsätzlich geht es heute in dem Treffen in London natürlich darum, zu beraten, wie weiterhin die Unterstützung der Ukraine gewährleistet werden kann. Es geht darum, dass der ukrainische Präsident einen Einblick in den aktuellen Stand der Verhandlungen gibt und auch wir noch mal ganz deutlich machen, dass wir fest an der Seite der Ukraine stehen.
Herr Jessen, bitte.
Herr Hille, da Sie gesagt haben, Abhängigkeiten sollten vermieden werden, ist nicht aber das, was die USA machen, nämlich Weltpolitik als Business Case zu betrachten und Deutschland, Europa in die Rolle zu sehen, dass diese Staaten und Staatenverbünde die Aufgabe hätten, in den USA Rüstung zu kaufen und dann an die Ukraine weiterzugeben. Ist das nicht die Schaffung einer neuen Form von Abhängigkeit?
Herr Jessen, auch derartige Schlussfolgerungen überlasse ich Ihnen. Ich habe für die Bundesregierung, für den Bundeskanzler gerade die Punkte hier aufgelistet, die ich heute zu der Sicherheitsstrategie zu sagen habe.
Ja, ich ziehe ja keine Schlussfolgerung, sondern stelle eine Frage. Und ich möchte die Frage dahingehend dann doch spezifizieren. Ist Deutschland bereit, sich in die von Trump vorgetragene Strategie, nämlich dass die Europäische Union inklusive Deutschland die Aufgabe habe, in den USA Rüstung zu kaufen und dann an die Ukraine weiterzugeben. Sind Sie damit völlig einverstanden?
Herr Jessen, darauf kann ich noch mal wiederholen, was ich gerade schon in meinen Ausführungen erwähnt habe. Für uns ist natürlich wichtig und wir sehen uns bestätigt darin, dass wir dafür sorgen, dass Europa so schnell wie möglich in die Lage versetzt wird, die eigene Sicherheit maßgeblich selbst zu gewährleisten. Und das ist ein entscheidender Schritt hin zu weniger Abhängigkeit, wenn man seine eigene Sicherheit selbst gewährleisten kann. In diese Richtung verstehen wir unser Engagement, in diese Richtung arbeitet der Bundeskanzler und die Bundesregierung.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Doch, Herr Peters hat sich angeschlossen, bitte.
Ja, teilt die Bundesregierung die Auffassung des amerikanischen Präsidenten, dass der ukrainische Präsident den russisch-amerikanischen Friedensplan nicht gelesen hat?
Wir verfolgen, wie Sie sich vorstellen können, alles, was zu diesem Thema passiert. Für uns ist heute der Termin in London dafür von Bedeutung. Dort wird Bundeskanzler Merz zusammen mit Herrn Starmer und Herrn Macron und Herrn Zelensky auf die Lage blicken, die Lage beurteilen, das klare Zeichen setzen, dass die E3 fest an der Seite der Ukraine stehen und die Ukraine weiter maßgeblich kraftvoll unterstützen werden. Und das ist das, was heute sozusagen die Botschaft des Tages aus London ist.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gut, dazu bitteschön. Der Kollege von Frau Brady, dessen Name ich jetzt leider nicht...
Ja, mein Name ist Aaron Wiener, auch von der Washington Post. Das ist nicht genau zur Sicherheitsstrategie, aber es gibt mehr und mehr Reisen von AfD-Mitgliedern nach den USA und Treffen zwischen AfD-Mitgliedern und Leute von der Trump-Administration und auch der MAGA-Bewegung. Befürchtet die Bundesregierung, dass ein zweiter diplomatischer Kanal wird, dass irgendwie das offizielles Verhältnis zwischen die zwei Regierungen untergraben könnte?
Uns sind unsere Kanäle, diplomatischen Kanäle, wie Sie es genannt haben, wichtig. Der Bundeskanzler hat einen guten Kontakt zum amerikanischen Präsidenten. Der Außenminister ist vielfach im Gespräch. Das sind die Kanäle, die für uns von Bedeutung sind.
Gut, dann Herr Jessen nochmal
dazu. Ja, derjenige aus den USA, maßgebliche Stimme, der am stärksten eigentlich die Zerschlagung Europas fordert, ist Elon Musk. Frage ist, nutzt die Bundesregierung eigentlich immer noch den Musk-gehörigen Messenger-Dienst und erwägt sie jetzt, falls das der Fall ist, da dann doch endgültig auszusteigen?
Herr Jessen, da gibt es keinen neuen Stand, den ich hier heute vorzustellen hätte.
Der letzte, den ich erinnere, ist, dass diverse Ministerien, Institutionen der Bundesregierung die Plattform nutzen. Das ist also weiterhin der Fall.
Ja, neben vielen anderen Social-Media-Plattformen. Sie kennen die Namen über Blue Sky und Mastodon und dergleichen.
Gut, dann sehe ich dazu jetzt keine weiteren Fragen, aber wir bleiben sozusagen im Sicherheitsbereich und Herr Berndt hatte was zu FCAS. Bitte schön.
Vielen Dank. Also trifft es zu, dass am 11. Dezember ein deutsch-französisches Treffen auf Ministerebene zum Thema FCAS stattfinden wird?
Was ich Ihnen bestätigen kann, ist, dass in dieser Woche die französische Amtskollegin des Verteidigungsministers bei uns vor Ort sein wird. Das ist gleichzeitig ihr Antrittsbesuch. Entsprechend haben wir auch dazu geladen. Aber neben anderen Themen, die man selbstverständlich bespricht, werden auch Rüstungsprojekte dort ein Thema sein.
Frage an Herrn Hille. Hält denn der Bundeskanzler an FCAS fest, trotz der Probleme mit der französischen Rüstungsindustrie? Wird er sich dort austauschen, auch mit den Kollegen aus Frankreich und Spanien?
Ich denke, Sie kennen unsere Position dazu. An der hat sich nichts geändert. Wir haben die Zeitlinie bis zum Ende des Jahres, dass dort eine Entscheidung getroffen wird. Das Ende des Jahres ist zwar nah, aber ist noch nicht da. Wir halten FCAS weiterhin für ein wichtiges Projekt, aber es sind jetzt in der Zwischenzeit keine neuen Entscheidungen getroffen worden.
Aber Sie erwarten, dass es jetzt entschieden wird bei dem Treffen?
Bei welchem Treffen?
Ja, am 11.12.
Das habe ich nicht gesagt und würde ich auch nicht sagen, weil das Ende des Jahres ist ja auch noch nach dem 11. ein wenig.
Vielen Dank.
Gibt es noch jemanden, der Herrn Berndt helfen will bei dem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich Herrn Rusch noch mal zum Thema China.
Ja, richtig. Eric Rusch, Epoch Times. Außenminister Wadephul hat Deutschland Zugang zu chinesischen Rohstoffen, seltenen Erden und Chips bei seinem jetzigen China-Besuch angesprochen. Anschließend sagte er, dass er diesbezüglich Signale erhalten habe, doch müsse hier noch ganz viel Arbeit geleistet werden. Vizekanzler Klingbeil erklärte hingegen Ende November in Singapur nach seinem China-Besuch, dass man ihm von chinesischer Seite verlässliche Lieferketten für seltene Erden und andere kritische Rohstoffe öffentlich zugesagt habe. Vielleicht können Sie uns auf den aktuellen Stand bringen. Also gibt es konkrete Zusagen von Peking zu einer Verbesserung der Lieferung? Wie genau sieht die chinesische Aussage aus und was ist dabei das Kernproblem?
Ich kann gerne anfangen. Ich glaube, der Außenminister hat sich ja gestern Abend in Peking, am gestrigen Pekinger Abend, das war hier schon die Nacht, dazu geäußert. Ich glaube, seine Äußerungen stehen erstmal für sich. Den Widerspruch, den Sie hier versuchen, oder den Sie hier insinuiert haben, den sehe ich nicht. Es gibt chinesische Zusagen. Die Arbeit besteht allerdings, wie das so häufig bei Zusagen ist, auch in der Umsetzung. Und da muss noch viel gearbeitet werden. Das hat der Bundesaußenminister unterstrichen und dabei bleibt.
Genau, das kann ich unterstreichen für den Bundesfinanzminister. Da gibt es keinerlei Widerspruch. Die Reise des Bundesfinanzministers nach China vor etwa 3 Wochen hat Fortschritte gebracht in dieser Frage. Allerdings eine Aufhebung von Exportbeschränkungen auch nur für eine gewisse Zeit. Und natürlich brauchen wir da dauerhafte Verlässlichkeit in den Lieferketten und in den Zugängen zu seltenen Rohstoffen. Und daran muss kontinuierlich weiter gearbeitet werden. Und so wie die Reise des Bundesfinanzministers in sehr enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Außenminister, mit dem Bundeskanzler stattgefunden hat, ist auch das weitere Vorgehen der Bundesregierung natürlich eng abgestimmt. Und deshalb, wie gesagt, es geht darum, weiter an verlässlichen Lieferketten zu arbeiten.
Nachfrage, aber was die konkrete Zusage war, die die deutschen Regierungsvertreter bekommen haben, das können Sie nicht sagen.
Dazu hat sich der Bundesfinanzminister auf seiner Reise geäußert und der chinesische Vizepremier hatte sich in den Pressekonferenzen in Peking auch dazu geäußert. Da würde ich Sie noch mal auf diese Äußerung verweisen.
Herr Jessen.
Um welchen Charakter handelt es sich nach Auffassung der Bundesregierung bei diesen Zusagen? Sind das rechtsverbindliche oder sind das politische, die jederzeit zurückgenommen werden können?
Ich bleibe dabei, das sind Zusagen, an deren Umsetzung gearbeitet werden muss.
Aber rechtsverbindlich sind sie nicht, sondern politisch. Und politische Zusagen können ja nach Auffassung der Bundesregierung auch jederzeit zurückgenommen werden, oder?
Also, Herr Jessen, wir haben ja betont, es geht darum, weiter für Verlässlichkeit in den Lieferketten zu sorgen und verlässliche Zugänge zu kritischen Rohstoffen, die für unsere Wirtschaft in zentralen Bereichen von großer Bedeutung sind. Und deswegen arbeiten wir daran weiter.
Gibt es weitere Fragen zu China?
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Das sieht mir nicht aus. Dann hatte ich noch Israel angekündigt, da hatte Herr Fechtner eine Frage.
Genau, vielen Dank. Der Kanzler hat in Israel den Begriff Staatsräson vermieden. Gilt denn der Satz, dass Israel sicher Teil deutscher Staatsräson ist, noch?
Herr Fechtner, Sie, wie ich Sie kenne, werden Sie ja gut zugehört haben. Ich weiß nicht, ob Sie sogar mit dabei waren, was der Bundeskanzler in Israel gesagt hat. Ich wiederhole das noch einmal sehr gerne. Grundsätzlich gilt natürlich, dass sich an den Grundsätzen der deutschen Israel-Politik nichts geändert hat. Und der Bundeskanzler hat gesagt, Deutschland wird immer für die Existenz und die Sicherheit Israels einstehen. Das gehört zum unveränderlichen Wesenskern unserer Beziehungen. Das gilt für heute, das gilt für morgen und das gilt für immer. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Vielen Dank. Gut. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann bleiben wir noch mal im Ausland. Und Herr Sauer hatte eine Frage zu Benin, richtig? Oder bin ich falsch? Nein.
Jens Thurau, Deutsche Welle.
Entschuldigung.
Ja, genau. Kein Problem. Herr Giese, am Wochenende hat es in dem westafrikanischen Staat Benin wohl eine Art Putschversuch gegeben und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft hat Truppen dahin gesendet. Für wie gefährlich halten Sie das? Wie beurteilen Sie die Lage in Benin gerade?
Ja, in der Tat, in Benin hat es einen Putschversuch einer Gruppe von Militärangehörigen gegeben. Laut Erklärung der beninischen Regierung wurde der Putschversuch vereitelt. Der Staatspräsident Patrice Talon hat gestern in einer Fernsehansprache erklärt, dass die Lage vollständig unter Kontrolle sei. Wir verurteilen diesen Putschversuch und appellieren an alle Beteiligten, besonnen zu agieren. Wir erwarten, dass die Täter in einem rechtsstaatlichen Verfahren zur Verantwortung gezogen werden. Das Auswärtige Amt verfolgt die Lage weiter sehr aufmerksam und steht in ständigem Kontakt zur deutschen Botschaft in Cotonou, die weiterhin arbeitet. Übrigens schließen wir uns den Äußerungen des Europäischen Auswärtigen Dienstes vollumfänglich an. Der hatte auch die Destabilisierungsversuche aufs Schärfste verurteilt und die Achtung vor der verfassungsmäßigen Ordnung angemahnt und nochmal betont, und das betone ich auch für die Bundesregierung, dass wir solidarisch an der Seite der Bevölkerung Benins stehen.
Noch eine kurze Nachfrage. Deutschland bemüht sich ja vor allen Dingen um eine gute Zusammenarbeit auch mit Ghana, was ja eine der Nachbarstaaten in Westafrika ist. Haben Sie irgendwie die Sorge, dass das, was da gerade in Benin passiert, so ein bisschen ausstrahlt, auch auf Ghana?
würde das jetzt nicht spezifisch auf Ghana sagen, aber wir hatten dieses Thema schon mal in der vergangenen Woche, die anhaltende Krise im Zentralsahel, die zeigt, genauso wie der gestrige vereitelte Putschversuch, dass die Region unter Druck steht. Wir würden nicht sagen, dass es da eine umfassende Destabilisierung gibt, denn letztlich muss jede Situation auch im eigenen Kontext betrachtet und analysiert werden. Was wir allerdings sehen, und das habe ich auch in Bezug auf Guinea-Bissau in der vorvergangenen Woche hier betont, wir sehen, es gibt funktionierende Institutionen, ECOWAS, das haben Sie angesprochen, hat entsprechend der Protokolle reagiert und handelt, und das zu unterstützen und mit Rat, Tat und auch mit Mitteln. Dafür arbeiten wir mit den westafrikanischen Küstenstaaten umfassend zusammen, auch im Bereich der Sicherheit. Wir sehen, dass da insbesondere bei ECOWAS da die richtigen Ansätze da verfolgt werden.
So. Dann Dank an Herrn Thura. Gibt es weitere Fragen? Ich habe jetzt Herrn Bernd noch mit Fragen notiert. Aber noch mit zwei Themen, da entscheiden Sie sich ja gerne selbst.
Ja, ich hätte gerne eine Frage an das Gesundheitsministerium gestellt. Ministerin Wagen hat ja das Gesetz vorgestellt, das den Anstieg der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung verhindern soll. Aber der Bundesrat hat es gestoppt. Es ist nicht klar, ob es bei der nächsten Sitzung eine Einigung geben wird. Wie bereitet sich das Ministerium auf ein mögliches Scheitern der Vermittlung im Bundesrat vor?
Ich kann an dieser Stelle nur so viel sagen, die Gespräche laufen. Wir kommentieren keine Sachstände und dann können wir auch von dieser Stelle her keine hypothetischen Fragen, was wäre, wenn, kommentieren, sondern die Gespräche laufen, es wird sich darauf vorbereitet und das ist der Status quo.
Ich meine, der Kernpunkt sind ja die Krankenhauseinsparungen. Da weiß man ja, wie hoch die beziffert sind und dass die im Bundesrat gestoppt sind. Also man weiß ja auch, um welche großen Summen es da geht. Also rechnet das Ministerium mit einer Anhebung der Zusatzbeiträge? In welcher Größenordnung könnte das sein?
Also wie gesagt, die Gespräche laufen. Wir kommentieren derzeit keine Sachstände. Und zudem hat sich die Ministerin nach der Anrufung des Vermittlungsausschusses, aber auch nach dem Beschluss des Sparmaßnahmenpakets im Sinne von BEP dazu geäußert. Und dem haben wir derzeit zum jetzigen Stand nichts hinzuzufügen.
Danke.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Fechtner mit einem anderen Thema noch.
Ja, noch eine Frage an Herrn Hille. Der Kanzler soll als Oppositionsführer zahlreiche Anzeigen wegen Beleidigungen gestellt haben. Wie sieht es denn mit seiner bisherigen Zeit als Kanzler aus? Gab es dort schon Anzeigen wegen Beleidigungen oder sonstigem?
Kurze Antwort, Herr Fechtner, nein.
Vielen Dank.
Dazu gibt es, glaube ich, auch keine weiteren Fragen. Dann habe ich Herrn Bernd noch mit Klimaschutz.
Dann hätte ich noch eine Frage an das Umweltministerium. Minister Schneider hat angekündigt, dass er das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung bis März 2026 vorlegen will, obwohl er mehrfach angekündigt hatte, das Klimaschutzprogramm bis Jahresende zu verkünden. Was sind die Gründe für die Verzögerung?
Also die genannte Frist für den März ist ja etwas, was sich aus dem Klimaschutzgesetz ergibt. Und der Hintergrund ist einerseits, wir hatten noch zu Mitte des Jahres damit gerechnet, dass es einen Brief gibt von der Europäischen Kommission mit Bezug auf die ESR-Richtlinie, wo es womöglicherweise tatsächlich wir aufgefordert sind, möglichst schnell voranzukommen, im Verkehrs- und Gebäudesektor neue Klimaschutzmaßnahmen vorzuschlagen. Dieser Brief ist nicht gekommen. Heißt trotzdem nicht, dass wir nicht eine gewisse Eile haben, auch das Klimaschutzprogramm eben aufzusetzen. Es ist aber eben eine große Aufgabe und die steht an und die dauert eben länger und die nutzen wir halt, dafür nutzen wir die Zeit, die uns durch die gesetzliche Frist gegeben ist.
Vielen
Dank. Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Ich habe, glaube ich, alle angemeldet und bin ich durch. Bitte, Herr Jessen.
Ja, ich hätte eine Frage ans Sozialministerium. Markus Söder, keine unwichtige Stimme in der Koalition, in den Koalitionsparteien, hat ja gestern massive Kürzungen in Zukunft bei sozialen Leistungen, vor allem bei Kindern und bei Integration gefordert. Wie haben Sie das zur Kenntnis genommen? Wie reagieren Sie darauf? Sehen Sie das als einen Angriff auf sozialstaatliche Institutionen?
Danke für die Frage. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir kommentieren das im Einzelnen nicht.
Ist denn, sind entsprechende Forderungen an Sie herangetragen worden, sei es ans Ministerium direkt, sei es in Koalitionsrunden, sodass Sie wissen, worauf Sie sich da einzurichten haben?
Sie können davon ausgehen, die Koalitionspartner sind natürlich ständig im Gespräch.
Darf ich noch mal, weil die Antwort sehr kurz war. Das war ja nicht die Frage. Das würde ich nicht, bitte, wäre ja schlimm, wenn Sie nicht im Gespräch wären. Die Frage ist, ob diese Forderungen konkret außerhalb einer Talkshow-Veranstaltung an Sie herangetragen worden sind.
Ich verstehe Ihre Nachfrage, aber ich kann ja aus den internen Gesprächen nicht im Detail berichten. Die Ministerin ist mit vielen Koalitionspartnern und den Regierungsmitgliedern im Gespräch und natürlich auch mit Herrn Söder.
Ich glaube, die Antworten werden nicht länger. Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das sieht mir nicht so aus. Dann hatten wir eine sehr schnelle Regierungspressekonferenz, was ja auch mal sehr schön ist.
Vielen Dank,
eine vielen gute Dank Woche. Fürs Kommen und für alle, die Fragen gestellt haben und Antworten gegeben.